Moment. Oh mein Gott, auf die Frage war ich nicht vorbereitet.
Das so ist.
Okay, stell nochmal die Frage, dann sage ich nochmal.
Wie heißt denn die Kurzgeschichte und in welcher Anthologie wurde sie veröffentlicht?
Oh mein Gott, jetzt muss ich erstmal noch. Was war das? Moment, wir haben das gleich.
Queer gelauscht.
Der Podcast über queere Literatur und mehr.
Von Sarah, Tati und Jora.
Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Interviews mit Noah Lian. Im ersten Teil haben wir erfahren, wer hinter dem Pseudonym steckt. Wir haben mit Noah über das Schreiben gesprochen, über die Geschichten. Und in diesem zweiten Teil, wir haben Noah gebeten, 8 Fakten über sich zu notieren und diese mit uns zu teilen. Und wir sind schon sehr neugierig, was wir jetzt über Noah erfahren werden. Und deshalb würde ich dich einfach schon gleich bitten, uns deinen ersten Fakt zu nennen.
Ich wollte im ersten Teil vorhin wegen meinem ersten Fakt nicht noch weiter darauf eingehen, als du gefragt hast, was ich oder wann ich angefangen habe zu schreiben, weil ich das als ersten Fakt tatsächlich schon mir ausgesucht habe. Und zwar weiß ich noch ganz genau, was wie der Titel der allerersten Geschichte war, die ich geschrieben habe oder zumindest angefangen habe zu schreiben. Ich war damals noch nicht sehr konsequent und das war in der 4. Klasse. Und die Geschichte hieß Der Wald der Tiere und die haben sich da alle miteinander unterhalten und während die da in ihrem Wald gelebt haben, so ein bisschen Bambi-Style. Auf jeden Fall weiß ich noch, wir haben uns da in der Grundschule zusammengesetzt, war schlechtes Wetter draußen und wir haben uns alle ein Blatt genommen und den Titel hatte ich sofort und dann habe ich schon direkt die erste DIN A4-Seite vollgeschrieben, während die anderen dann noch mit ihrem Stift gesessen und überlegt haben, aber das war so. An dem Tag fing das auch so richtig an. Da haben wir einfach beschlossen, wir schreiben jetzt eine Geschichte. So jung und naiv, wie wir da waren. Wir dachten, wir schreiben jetzt einfach mal eine Geschichte. Es waren, ich glaube, wir waren 4 oder 5, die dann da saßen mit ihren Blättern und geschrieben haben oder schreiben wollten. Nachdem die Stunde vorbei war, nicht jeder hatte was geschrieben. Aber ja, ich hatte den Wald der Tiere.
Hast du das?
Ich hab's leider nicht mehr. An irgendeiner Stelle muss es mir so peinlich gewesen sein, bestimmt in der Pubertät irgendwann. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich hab's aber dann irgendwann. Ich hab's lange gehabt, das weiß ich noch, aber ich hab's dann irgendwann weggetan.
Aber die Erinnerung hast du noch.
Oh, schade. Das hätte mich jetzt interessiert.
Die Erinnerung, es ist wirklich, das ist so eine Sache, an die ich mich sehr, sehr lebhaft auch noch erinnern kann. Es gibt so kleine Momente, glaube ich, im Leben. Es ist ja oft so, dass einem gerade so die negativen Dinge sehr prägnant im Gedächtnis bleiben und weniger die positiven. Aber das ist eine Sache, eine sehr schöne Sache, auch wenn ich darüber erzähle. Ich muss immer wieder drüber lächeln auch, weil das so ein schönes Gefühl war, wenn ich mich jetzt auch dran zurückerinnere. Das war ein schöner Tag.
Ja, dann kommen wir zu deinem zweiten Fakt.
Mein zweiter Fakt, und das ist kein Geheimnis für Tati, meine Lieblingskindheitshelden waren Winnetou und Old Shatterhand. Mein Vater hat, meine Eltern, die haben fast wie so eine Bibliothek zu Hause mit, also eine ganze Bücherwand mit ganz unterschiedlichen Büchern. Und mein Vater hat quasi diese eine Schmuckausgabenreihe von Karl May gehabt.
Ich wollte gerade sagen, sag das nicht so laut. Nicht, dass Tati bei dir zu Besuch ist. Und,
Ich habe selber Schmuckausgaben von Karl May. Also.
Okay, ich bin immer neidisch auf diese Schmuckausgabenreihe. Es waren, glaube ich, auch meine ersten wirklich langen Romane, die ich gelesen habe und die ich auch durchgehalten habe zu lesen. Ich hatte immer eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, was Bücher angeht. Sie mussten sehr interessant sein, ja.
Ja, aber Winnetou und Old Shatterhand war, glaube ich, so mein erster Chip.
Ja. Ich habe das ja auch bei Brich meinen Willen, habe ich das ja so ein bisschen auch verarbeitet. Diese kleine Sache.
Und ich habe die Szene geliebt.
Also, das ist auch so, ich denke, das ist nicht unbedingt ganz. Ich glaube, das ist so eine Szene, die sticht so ein bisschen heraus aus mehreren Gründen. Aber ich wollte was Auflockerndes haben, einfach auch, um das Buch nicht zu schwer sein zu lassen. Und ich fand, das war einfach, es passte zum Thema, zu dem, was sie da ohnehin verabredet haben.
Ich fand's genial.
Ich habe auch sehr gelacht beim Schreiben. Also, und die muss, ja, das hat, also gerade diese Abenteuersache und was sie da erlebt haben. Und ich meine, man kann natürlich jetzt argumentieren, nach heutigem Standard waren sicherlich einige Dinge, die Karl May da auch beschrieben hat, nicht ganz so akkurat. Aber
könnte man so sagen.
Könnte man jetzt sagen. Auf der anderen Seite fand ich eigentlich immer beim Lesen, oder ich hatte immer beim Lesen das Gefühl, dass da auch dieser Respekt in irgendeiner Form war. Und ich fand einfach toll, wie sich Old Shatterhand dann eingesetzt hat in seinem Umfang. Ist natürlich ein bisschen Gary Sue-mäßig, aber...
Ja, aber Old Shatterhand ist Gary Stu, der darf. Den nehme ich immer wieder.
Ja, ich glaube, einer der wenigen, der wirklich Spaß gemacht hat.
Ist aber auch gerne eine Reise, die ich immer wieder mache.
Ja, also ich absolut. Ich lese
die Bücher immer mal wieder gerne.
Das ist so wirklich Kindheitserinnerung, die sehr schön ist.
Ja, jetzt machst du es mir nicht leicht, deshalb wird es jetzt ein ganz plumper Übergang. Dein dritter Fakt.
Mein dritter Fakt ist eigentlich eine Autorin, die ich erwähnen wollte, weil sie mich sehr beeindruckt hat, schon als Kind. Und das ist Agatha Christie. Gerade wenn ich so heute bedenke, manchmal habe ich das so, wenn ich recherchiere für irgendein Thema und ich gehe dann wieder zurück auf das, welche Bedingungen sie damals hatte und aber wie genau und wie präzise sie einfach auch für ihre Bücher, gearbeitet hat und recherchiert hat, ja, in dem Maße. Sie konnten nicht einfach Google anmachen. Und als Frau in ihrer Zeit sicherlich ja auch nochmal die Dinge etwas anders als heutzutage. Und das ist eine Autorin, die wirklich auch mit ihrer Sorgfältigkeit im Text und wie gesagt auch mit den Themen, die sie behandelt hat, was mich immer noch sehr inspiriert. Und ich habe viele ihrer Bücher gelesen. Und an sie heranzukommen, ist natürlich so erstmal nicht möglich, nach meiner Auffassung. Aber ja, ich bewundere einfach diese Sorgfältigkeit, mit der sie gearbeitet hat und versuche das auch so ein bisschen für mich umzusetzen, weil ja, eine Autorin, die ich wirklich sehr schätze und die auch Teil meiner Kindheitserinnerung ist, die ich nicht missen möchte, die mich auch sehr geprägt hat. Und vielleicht auch so ein bisschen von der Herangehensweise her an meine eigenen Bücher.
Also ich habe ihre Bücher fast täglich in der Hand, aber ich oute mich mal und ich habe noch nie ein Buch von ihr gelesen.
Oh nein.
Ich überlege gerade, ob ich schon was gelesen habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein paar Verfilmungen gesehen habe, bin ich der Meinung.
Ja, also viele Filme dürfte man kennen, ja. Mit Hercule Poirot. Ah, ich habe verpasst was. Ihr müsst es auf jeden Fall lesen. Auch davon haben meine Eltern im Übrigen eine ganze Menge. Viel von meinem Lesegeschmack ist, glaube ich, beeinflusst auch davon, was in der Bibliothek meiner Eltern stand. Aber da geht es schon so halb in den vierten Fakt über.
Das ist doch die perfekte Überleitung.
Ja, also wie gesagt, meine Eltern haben wirklich viele Bücher. Die haben inzwischen sogar eine Leiter, richtig. Also die haben eine richtige Bücherwand draus gemacht und eine Leiter, wo du wirklich bis unter die Decke klettern kannst. Ja, ich bin dezent neidisch, natürlich.
Oh ja, ich auch.
Ich behaupte, dass ich nur dezent neidisch bin, aber in Wahrheit, ich hätte das gerne. Ja, also das mit der Leiter, das hat mich natürlich dann umgehauen, ja. Auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht für meine Entwicklung war, aber meine Eltern hatten auch so True Crime und Autopsie, Tatsachen, Geschichten und solche Sachen. Und ich habe die schon sehr, sehr jung gelesen und ich fand sie großartig. Und also neben sämtlichen Krimis und Thrillern. Und ich habe mich davon auch nie negativ beeinflusst gefühlt. Da ist es eher so, da kann ich das bei Filmen nicht unbedingt ab, aber Geschichten dieser Art habe ich schon ganz früh verschlungen. Und ja, und meine Lieblingsserie aber trotzdem immer noch, das hat sich, glaube ich, daraus auch so ein bisschen entwickelt, weil natürlich waren dann die Bücher irgendwann zu Ende, die diese Sachen enthalten haben. Aber ich habe dann Medical Detectives geguckt. Auch schon irgendwie, gerade meine Oma, als ich immer bei meiner Oma war, die hatte im Schlafzimmer einen Fernseher. Und den hat sie immer angehabt zum Einschlafen. Und ich bin ja eine Nachteule und dann lief der Fernseher und dann kamen dann eben auch solche Sachen wie Medical Detectives, Autopsie. Und dann habe ich da gelegen so mit 10 und habe mir das alles angeguckt und ich fand das hochinteressant, ja. Das war ja auch, auch immer sehr wissenschaftlich aufgearbeitet, nicht so in diesem, so diese Effekthascherei war ja da noch nicht so. Und ich habe das geliebt, immer noch. Und Marc Benecke, der ja da oft als Experte auch, als deutscher Experte dann mit reingeschnitten worden ist für die, ja, für die deutschen Folgen. Bei dem war ich auch auf verschiedenen Veranstaltungen inzwischen. Der erzählt immer noch gerne über Käfer und solche Dinge.
Ja, Marc Benecke bin ich auch schon gewesen. Aber zu Medical Detectives, ich glaube schon manchmal, dass die auf Vox oder Kabel 1 dann abends irgendwie 23, 0 Uhr dann kommen. Mhm. Und dann ist da für mich der Punkt mit 27, dass ich es ausschalte. Das ist dann für mich so, okay, also bei Tageslicht hätte ich, glaube ich, keine Probleme, aber dann hockst du alleine in deiner Wohnung, draußen duster und dann siehst du schon, weiß ich nicht, Story beginnt und Frau alleine oder ich weiß nicht, wer da wo tot lag. Auch wenn es nicht so, du sagst, es ist keine Effekthascherei, aber
trotzdem. Also es ist jetzt nicht so wie, was weiß ich, Criminal Minds, da hätte ich, glaube ich, eher Schwierigkeiten.
Ja, das habe ich gestern auch ausgemacht.
Aber dadurch, das hat ja mehr so einen Doku-Charakter so von der Erzählweise her. Aber da fand ich Autopsie, ich glaube, da war Autopsie noch eine Spur schärfer.
Das kenne ich nicht.
Okay.
Autopsie habe ich als Kind immer sehr gerne geguckt.
Ah, aber das lief damals auf RTL 2 und wie gesagt, das lief alles hintereinander. Und während meine Oma geschlafen hat, lag ich da mitten in der Nacht um 2 und hatte so eine Augen alles geguckt.
Das war bei mir aber genauso. Meine Oma ist auch immer mit Fernseher eingeschlafen und dann lief dieser ganze, so alles in der Nacht. Also was ich da alles gesehen habe. Wollen wir mal zum nächsten Fakt kommen?
Fakt 5. Ja, also nachdem wir ja so viel über Krimi und Thriller und so weiter geredet haben, verwundert es bestimmt nicht, was mein Lieblingsspruch ist. Und das habe ich auch auf einem T-Shirt von mir draufstehen. Und der Spruch geht, leg dich nie mit einem Buchleser an, wir kennen Geschichten ohne Happy End.
Ja, das gefällt mir.
Das ist so mein Motto. Aber es ist dann einfach auch, ja, ohne Happy End ist ja auch immer so ein Thema, aber in den richtigen Büchern ist es richtig. Da brauchen wir keinen. Ansonsten habe ich, was Happy End angeht, eine Einstellung wie Tolkien zum Beispiel. Bilbo sagt das im Herrn der Ringe im ersten Teil, als er Frodo fragt, ob er schon ein Ende für die Geschichte hat. Und Frodo antwortet dann so nach dem Motto, es erscheint ihm alles so düster, so in dem Sinne. Und dann antwortet Bilbo, dass eine Geschichte nicht schlecht enden kann. So nach dem Motto, dann ist sie halt noch nicht vorbei. Das finde ich ist einfach eine schöne Einstellung. Aber in einem Thriller ist Happy End manchmal ein bisschen anders.
Ja, aber also wenn ich Romance lese, möchte ich ein super fluffig Zucker-Happy End. Aber über alles andere können wir reden.
Ja, bei einem Thriller erwartet man das ja teilweise auch.
Und zu welchen Anlässen trägst du das T-Shirt?
Oh, immer mal wieder zwischendrin. Also gerade im Sommer ist es ein kurzes. Und dann, ich bin auch, als ich studiert habe, ich habe ja Germanistik studiert und das eine Mal hatte ich auch da zu einem, da war glaube ich das Seminar Sachbuchverlag und da hatte ich das an und das ist natürlich dann auch aufgefallen und wollten alle wissen, was da drauf steht und fanden das natürlich auch großartig. Also, ja, immer hin und wieder. Immer wenn ich weiß, dass es manchmal für mich, aber manchmal wenn ich weiß, dass es auch, dass das T-Shirt in guter Gesellschaft ist.
Wirst du es denn auf der Messe tragen im November auf der Buch Berlin?
Ah, wahrscheinlich nicht. Da muss ich mich ein bisschen. Ich habe tatsächlich schon Überlegungen, was ich anziehen werde. Und so ein bisschen.
Dein erster öffentlicher Auftritt ja, als Noah Lian.
Ja, absolut. Deswegen. Und ich überlege schon und browse die ganze Zeit, was ich anziehen werde. Ja, das T-Shirt vermutlich nicht. Ich möchte meine Leser dann auch nicht verschrecken.
Ist denn dein sechster Fakt auch irgendwie Krimi, Horror oder sowas? Also ich meine mal, du hast die Bücher gelesen, wir haben über die Filme gesprochen, dein Spruch ist so.
Ich habe was okay. Ganz harmloses. Also mein sechster Fakt ist ganz harmlos. Und aber vielleicht auch schockierend. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber ich habe freiwillig die Schulfibel gelesen. Schon in der ersten Klasse, als wir noch bei den Anfangstexten waren. Und ich habe damals schon Texte langweilig gefunden, die ich dann übersprungen habe. Selbst wenn die nur 2 Seiten lang waren, wenn die Anfänge blöd waren, dann habe ich die einfach übersprungen und gesagt, nö, das lese ich nicht. Ja, aber ich konnte sehr schnell sehr gut lesen, also laut und eben auch, ja, so für mich. Gutes Textverständnis.
Also wir haben damals mit der, ich glaube, warte, wie hieß das, die Tobi-Fibel oder so gelesen. Das habe ich weggelesen, schneller als jeder andere, weil Lesen war schon immer meins, aber.
Aber ansonsten, ich habe angefangen, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diese, wo die schweren Wörter so mit kleinen Bildchen ersetzt worden sind.
Ja.
Ja, die waren super. Also darüber habe ich auch viel, auch selber noch weiter lesen gelernt. Hier habe ich auch die Grundschulzeit relativ oft gelesen, selbst danach noch, weil ich die Geschichten einfach schön fand. Ich weiß auch nicht mehr, wie die alle hießen. Müsste ich nochmal gucken, ob ich das finde, aber ja. Die waren schön. Da haben die Geschichten selbst einfach auch gut gefallen. Auch wenn ich dann später nicht mehr gebraucht habe, dass das komplizierte Wort ein kleines Bild war.
Ja, dann kommen wir zu deinem siebten Fakt.
Ganz ohne Buch sogar.
Wow.
Ganz ohne Buch. Ich muss ja gestehen, also ich habe ja überlegt, was erzählt man nicht. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob anderen das schwerfällt, so Fakten von sich zu erzählen. Aber was bei mir so recht prägnant ist, und aktuell bin ich sehr stolz darauf, dass es nicht ganz so schlimm läuft, ich habe einen absolut schwarzen Pflanzendaumen. Und ich erinnere mich lebhaft daran, weil alle immer sagen, Kakteen sind leicht, die kann man nicht kaputt machen. Das stimmt nicht. Egal wer zuhört und sich je Vorwürfe gemacht hat, dass er einen Kaktus ermordet hat. Ich habe zwei ermordet. Meinen ersten habe ich vertrocknen lassen und den zweiten habe ich ertränkt. Das ist alles andere als leicht. Will ich an dieser Stelle einfach mal gesagt haben. Und ich habe gerade das Projekt, ich habe draußen bei mir ein recht großes Stückchen Garten bzw. Terrasse. Und ich bin so stolz auf mich, weil gerade der Rasen wächst und weil der Bambus überlebt und mehr wird. Ja, das ist. Ich hätte nie gedacht, dass man Pflanzen überleben, aber auch die Minze wächst. Der Chili hat sich erholt, den habe ich auch fast ermordet. Auch fast ertränkt. Darin bin ich irgendwie ziemlich gut, Pflanzen zu ertränken, wenn ich da mal wieder daran gedacht habe, sie zu gießen. Ja. Aber vielleicht haben da so ein paar Leute auch ihre Probleme.
Du bist hier unter Gleichgesinnten. Also ich hatte als Jugendliche lebende Steine gehabt und dachte mir, naja, die musst du ja nicht gießen, weil ist ja wie ein Kaktus und lebt ewig, ohne bis selten Wasser zu bekommen. Naja, geht halt nur eine gewisse Zeit lang. Und jetzt selbst als Erwachsen habe ich noch irgendeinen Kaktus eingehen lassen. Der andere klammert sich gerade so ans Leben. Also ich habe eigentlich pflegeleichte. Aber es ist, weiß ich nicht, ich krieg es nicht hin. Also es gibt, die Pflanzen überleben gerade so. Ich würde jetzt also sagen, ich habe einen halben grünen Daumen. Aber früher war das für mich auch, ja, keine Ahnung, zu viel, zu wenig. Denkst du machst es richtig, dann geht sie trotzdem ein und
Ja.
Schatten, kein Schatten, Licht, Halbschatten. Guckst du dir die Beschreibungen an, denkst dir so, steht da, ist das jetzt schon Halbschatten oder nur Schatten?
Ja, also diese Definition habe ich auch überhaupt nicht drauf, ja. Meine Mutter kann sogar Orchideen überleben lassen und die blühen alle
Wow.
naselang.
Mein Vater auch. Also das ist, habe ich nicht übernommen, dass diese
Nein, ich auch
Fähigkeit.
nicht.
Ich habe auf Arbeit eine Pflanze stehen, so ein, oh Gott, was ist das, Mini-Ficus oder irgendwie so, weil ich dachte, ich kann ja mal, also er lebt gerade noch so. Jetzt war ich 2 Wochen im Urlaub, mal gucken, wie es ihm jetzt geht. Aber ich krieg alles tot, früher oder später.
Ist bei mir auf Arbeit auch so, wenn es da um die Orchideen und das Ganze geht. Und dann, wenn sie dann im Urlaub ist und dann heißt es, die Pflanzen müssen noch gegossen werden. Ich frage dann immer, wer sich um die Orchideen kümmert, weil ich kümmere mich nicht darum und übernehme dann die Verantwortung dafür, dass sie es nicht schaffen. Das ist eigentlich dann immer so getimt, dass, ja, dass das irgendjemand anders macht, weil, also ich kann ein bisschen Wasser nachgießen und wenn das okay ist für den Zeitraum, dann ist es in Ordnung. Aber Pflanzen, die tatsächlich sich gut machen, wo man fast nichts tun muss, eins ist zum Beispiel Pfefferminze. Das wächst wie Unkraut,
Oh ja.
selbst wenn man sie vergisst. Also, solange sie draußen steht, macht die sich.
Da möchte ich auch was dazu sagen. Ich habe tatsächlich einen Topf auf der Terrasse stehen und hat, weiß nicht, eine Zeit lang im Sommer hier hat es geregnet, musste ich mich keine Gedanken drum machen. Ja, und dann kam der Sonnenschein. Und irgendwann gucke ich auf diese Pflanze und mir so, hä? Warum schrumpfen die denn? Wieso fallen die ab? Wieso welken die? Bis mir dann so ein Licht aufging, nach 2 Wochen Dauersonnenbestrahlung sollte ich sie dann vielleicht doch mal gießen. Also. Aber sie kommen wieder. So ist es nicht. Aber es war wirklich.
Ja, die sind sehr robust.
Richtig, aber davor hat es immer geregnet. Irgendwann, also musste ich mich nicht weiter darum kümmern. Ich so, hä? Warum denn jetzt auf einmal? Es hat etwas gedauert, bis es Klick gemacht hat.
Ich habe immer das Gefühl, ich muss Pflanzen nur anschauen und sie sterben.
Ja, das auch. Aber apropos drum kümmern. Ich hab gestern den Garten auch nochmal angeschlossen, damit ich den Rasen, weil es jetzt so ein bisschen trockener war und weil noch immer auch frische Samen draußen liegen und die brauchen ja ein bisschen mehr Wasser. Und ich war gestern so im Tran, ich musste dann mit meinem Kater auch nochmal in die Tierklinik fahren und hatte dann schnell nochmal gegossen und so weiter und dann bin ich zurück. Und um den Wasserhahn auszumachen, normalerweise so ist das so, das ist so ein Gartenschlauch, der sich zusammenzieht, wenn kein Wasser ist und sich dann ausdehnt, wenn Wasser drin ist, damit man halt nicht so viele Rollen da hat. Und ich bin dann hin und habe den Hahn ausgemacht und normalerweise gehe ich dann wieder raus, sprühe das restliche Wasser auf die Wiese und dann ist der alles klein und dann kann ich alles wieder abstöpseln und gut. Und was mache ich? Ich mache den Wasserhahn aus und ziehe den Schlauch ab. Und das ganze Wasser mit Druck und Karacho kommt mir dann natürlich entgegengespritzt. Ich habe mein halbes Bad unter Wasser gesetzt deswegen. Also das war so gestern der geistige Höhepunkt meines Tages, nachdem ich dann erstmal wischen musste. Ja, nachdem ich mich dann tatsächlich um meine Pflanzen gekümmert habe. Aber was noch gut wird, ist Melisse und Lavendel. Auch die sind sehr hardy. Kriegt man auch nicht so einfach kaputt.
Das ist gut, weil irgendwann will ich mir Lavendel anschaffen, weil die angeblich Wespen fernhalten sollen.
Ja, tatsächlich sind sie sehr gute Ungeziefer-Fernhaltepflanzen. Also deswegen habe ich sie auch bei mir stehen, wegen der Katzen. Und riecht gut.
Ja, das auf alle Fälle.
Nachdem wir jetzt wissen, welche Pflanzen vielleicht doch noch überleben, wenn man sich nicht so gut um sie kümmert.
Ja, man muss ja auch Tipps geben, ja? Also
Genau, es soll ja auch so ein bisschen bilden hier, ne? Wir sind ja nicht nur zur Unterhaltung hier.
Bildungspodcast.
Wir können ja auch einen zweiten Podcast aufmachen und gucken, welche Pflanzen wir tot kriegen und welche nicht.
Oh, lieber nicht. Ich meine, ich kriege mehr tot als lebendig. Aber mein Bambus wächst auch gut. Mein Bambus wirkt, also.
Dann kommen wir jetzt zu deinem letzten Fakt.
Ja. Ich wollte es nochmal auflockern, weil ich weiß nicht, wie es anderen ging. Ich habe sogar mit 14 noch drauf gewartet, dass ich eine Eule aus Hogwarts bekomme.
Ja.
Und ich war natürlich sehr enttäuscht, dass das nicht passiert ist und dass ich mein Leben als Muggel fortsetzen muss. Aber ich habe dann das offizielle Quiz gemacht. Ich weiß, glaube ich, war das bei Pottermore. Da müsste man mal gucken. Und ich wollte natürlich wissen, in welches Haus wäre ich gekommen. Und ich bin ganz offiziell ein Ravenclaw. Das möchte ich einfach für die Nachwelt festhalten.
Ich habe das auch gemacht.
Was bist du?
Ich bin Slytherin. Ich weiß sogar meinen Patronus und alles. Also.
Den Patronus habe ich eigentlich auch gemacht.
Da oute ich mich jetzt mal. Ich glaube, ich habe diesen Test bis zu meinem Erwachsenenleben nie gemacht gehabt. Ich habe alle Harry Potter Bände gelesen, ich habe alle Filme gesehen, aber ich habe nie auf eine Eule gewartet, nie auf einen Brief. Ich war nie traurig, dass ich nicht nach Hogwarts darf. Ja. Deshalb war es mir auch nie wichtig zu wissen, in welchem Haus wäre ich eigentlich, was wäre mein Patronus. Ja.
Das ist irgendwie enttäuschend.
Das fühlt sich falsch an.
Dafür habe ich eine wunderbare Kollegin, die sich umso mehr auskennt. kennt. Und wir hatten in einer Buchhandlung mal einen Harry Potter Abend gehabt und ich meine so zu ihr, hier, mach mit unserer Auszubildenden einen Quiz und sag mir die Antworten. Und dann stellte ich eine Frage, es ging um die Horcruxe. Und tatsächlich entbrannte unter diesen jungen Besuchern, ich meine, die müssen was, 10, 12 gewesen sein, ein Streit aus, was denn jetzt eigentlich zählt. Und ich stand da und dachte mir so, keine Ahnung, ich habe sie gelesen, aber verzweifelt zu meiner Kollegin und sie auch noch die Schultern gezogen. So, ja, ist irgendwie alles möglich. Und ich dachte so, okay, lassen wir sie jetzt zwei Stunden hier diskutieren, bis es vorbei ist. Also wirklich, ne? Ja.
Wahnsinn, ja. Aber man kann sich da wirklich reinsteigern.
Aber sowas von, ja, ich glaube, sie waren auch nicht zufrieden, als ich meinte, wir lassen beides gelten.
Ja, das darfst du da nicht sagen.
Nee.
Ja, da war ich dann völlig aufgeschmissen. Ich hatte noch im Vorfeld gedacht, na, hoffentlich passiert sowas nicht, aber es war ja klar.
Es ist Harry Potter.
Ich warte ja immer noch auf eine Eule, aber... Jetzt habe ich auch so gedacht, eigentlich wäre der Zeitpunkt gar nicht so schlecht, weil jetzt kann ich auch genug Englisch.
Aber ich hatte mal in Bezug auf Harry Potter eine Kundin, die hatte auch so Harry Potter Schnickschnack und so. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und auch über Häuser und so. Und dann hat sie erzählt, dass sie Hufflepuff ist. Dann habe ich erzählt, dass ich Slytherin bin. Und daraufhin ist sie zu einer anderen Kollegin gegangen und hat mit mir nicht mehr gesprochen.
Nein.
Also das ist mir dann auch noch nie passiert, also.
Okay.
Ja, aber wirklich, sie hat sich von mir nicht mehr bedienen lassen, ist zu einer Kollegin gegangen, hat mit mir nicht mehr gesprochen. Das war schon sehr heftig. Ich meine, ich bin absoluter Potterhead. Ich diskutiere mit dir über alles. Mein Patronus ist ein Kranich, mein Zauberstab, kann ich dir theoretisch alles nennen. Aber das fand ich dann auch übertrieben.
Ja, vor allen Dingen, aber auf der anderen Seite ist es schon faszinierend, was für eine emotionale Verknüpfung da manche einfach auch dazu haben. Ja. Und ich sehe das ja bei mir selbst auch. Ich wäre gerne nach Hogwarts gegangen.
Ja, ich auch. Oder auf irgendeine andere Zauberschule.
Auf der anderen Seite muss man ja sagen, ziemlich gefährliches Leben da auf der Schule, ne?
Ja.
Ja.
War nicht immer einfach.
Hätte ich trotzdem mitgemacht. Ich meine, im Endeffekt hätte mich höchstens der Basilisk versteinert. Ich meine, ich war ja nicht die Hauptfigur.
Na, oder umgebracht. Die maulende Myrte ist ja tot.
Ja, so doof bin ich dann auch nicht. Ich wäre so ein bisschen Hermine-Style gewesen. Ich hätte halt einfach jedes Buch gelesen.
Ich hätte dich jetzt eher Ron zugeordnet, aber okay.
Nee, also ich wäre halt, so im echten Leben bin ich halt nicht so lernen und so, aber es wäre Magie gewesen. Weißt du, ich hätte in der Bibliothek gelebt. Ich hätte versucht, alles irgendwie zu lernen.
Ich weiß gar nicht, weil wenn es deine Realität ist und du lernst und du musst lernen, das ist manchmal noch was anderes. Zum Beispiel, ich hatte durchaus auch Spaß daran, jetzt im Studium zum Beispiel auch nochmal andere Grammatikmodelle kennenzulernen und so weiter. Ich habe Spaß gehabt, nach der Schule Englisch zu lernen, aber ich hatte nie Spaß in der Schule.
Ja, aber es wäre was anderes. Also es wäre wahrscheinlich was anderes gewesen, wenn ich so aufgewachsen wäre. Aber wenn ich mit 11 erfahre, da gibt es was. So eine ganz neue Welt. Ich hätte alles wie so ein Schwamm aufgesogen und hätte alles lernen wollen.
Ich glaube, ich wäre da manchmal auch ein bisschen laissez-faire gewesen.
Ich finde halt alles so interessant. Ich hätte wahrscheinlich bei den Lehrern im Wohnzimmer kampiert.
Ja, das schon. Also das meine ich damit auch nicht. Also interessant hätte ich das alles auch gefunden, aber... Ich kenne mich, manchmal bin ich dann trotzdem so...
Ja, ne, ich wäre wahrscheinlich trotzdem keine Einserschülerin gewesen.
Wenn dich geringer Aufwand auch ans Ziel bringt, dann ist geringer Aufwand auch eine gute Sache.
Ich wäre keine Einserschülerin gewesen, weil ich nur das gelernt hätte, wo ich gerade Bock drauf habe.
Ja, genau, das meine ich damit. Das ist dann, das hätte mich dann wirklich auch... Zum Beispiel, ich hätte, glaube ich, auch Schwierigkeiten gehabt mit Professor Snape.
Oh ja.
Also das wäre auch nicht so mein Lernumfeld gewesen. Man muss ja auch mal so kritisch sagen, ja, dass der Typ da einfach, dass ein Lehrer einfach mal direkt die Kinder da beleidigt. Schon auch schwierig.
So eine Lehrer hatte ich auch im echten Leben. Also.
Ich habe eine ganz witzige, ich weiß nicht, ob ich das noch erzählen soll, aber ich habe aus der Grundschule auch eine witzige Geschichte. Ein Junge, der hatte mich dann die ganze Zeit so ein bisschen genervt und Wir haben uns damals, ich weiß nicht, mein Vater hat mir beigebracht, wie ich mich gegen Jungs durchsetzen muss, ja, weil ich war immer sehr klein. Und natürlich war meinem Vater wichtig, dass ich mich zur Wehr setzen kann. Und es war auch immer zwischen die Beine oder das Schienbein, ja. Das habe ich in gewisser Weise beibehalten. Und habe das natürlich dann gerade als junger Mensch in der Grundschule, habe ich nach diesem Motto gelebt. Und der eine, der war so nervig. Ich weiß gar nicht mehr, worüber wir uns gestritten haben. Aber jedenfalls war das einer dieser aufdringlich nervigen, vorlauten Typen. Und ich habe ihn dann, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber ich habe ihn geschubst. Und dann ist er hingefallen. Und dann ist er zur Lehrerin gerannt. Und ich hatte dann mein Herz, ja, ist in die Hose gerutscht. Ich dachte nur so, oh mein Gott, wer rennt jetzt zur Lehrerin und verpetzt mich? Und dann bin ich total aufgeschmissen. Dann muss ich das auch noch meinen Eltern erklären. So, und dann kamen sie also zurück mit dem Jungen, ja. Er da halb rumgeheult. Ich meine, ich habe ihn geschubst. Es war nichts Schlimmes. Ich habe ihn geschubst. Und dann wollte sie natürlich wissen, was los war. Und ich habe mich ja versucht, natürlich rauszureden. Nicht, dass man freiwillig Schuld zugibt. Und dann jedenfalls endete das daran, ich musste gar nicht so viel sagen. Sie hatte dann angefangen, ihn anzumaulen, weil A, er war wirklich einen Kopf größer als ich. Und so von wegen, was er denn erzählen würde, wo doch dieses kleine Mädchen, was der da will und warum er da rumheult. Und dann bin ich quasi rausgekommen aus der Nummer, weil mir niemand zugetraut hat, dass ich den Typen da gerade zu Boden gestopft habe. Und ja, da muss ich aber fairerweise sagen, in der gesamten Grundschulzeit waren es auch immer die Jungs, die den Ärger gekriegt haben, weil den Mädchen wurde sowas einfach nicht zugetraut. Ja, in der Situation hat es mir geholfen.
Ja, auf der anderen Seite, wenn sie tatsächlich mal nicht schuld sind.
Ja, Esel war keine astreine Sache, ja.
Muss frustrierend gewesen sein als Junge.
Ja, ich denke auch. Also im Nachhinein, man denkt ja später nochmal über seine Schulzeit auch nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt nach. Habe ich schon auch gedacht, dass solche Dinge natürlich auch nicht ganz so super war. Wie gesagt, in der Situation selbst war ich total froh, weil ich dann halt keinen Ärger bekommen habe und weil ich natürlich Angst vor dem Ärger hatte. Aber und es war jetzt auch keine ganz einseitige Sache. Ich bin nicht zu ihm hingegangen und habe ihn ohne Grund geschubst oder so. Es war halt kleiner Kinderstreit und ich habe mich dann gewehrt. Er hat mich danach aber tatsächlich in Ruhe gelassen. Also ich glaube, dann hat er sich auch nicht nochmal getraut, der Lehrerin zu erzählen, dass ich gemeint bin. Die hat mich geschubst. Naja, so war das.
Ja, dann vielen Dank, Noah, dass du bei uns warst, in diesem zweiten Teil ja, uns ein paar Einblicke gegeben hast in deine Kindheit, was du so gerne gelesen hast. Und bevor wir so richtig zum Abschluss kommen, möchtest du denn noch möchtest du die Gunst der Stunde nutzen und deinen LeserInnen noch irgendwas sagen oder ihnen mitteilen?
Darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber ich glaube, ich bin aktuell noch ganz ruhig, aber ich schätze, bevor die Folge dann, also einen Abend vorher, bevor die Folge online geht, werde ich, glaube ich, super nervös sein, weil ich natürlich sehr gespannt bin, wie die Leser darauf reagieren werden. Und ja, also manch einer kennt mich ja durchaus auch aus der Zeit, als ich gebloggt habe. Und ja, ich hoffe, meine Gründe sind nachvollziehbar. Und was mir vielleicht noch wichtig ist zu sagen, ist, dass das sehr persönliche Gründe waren und dass ich nicht einfach weil deswegen ein geschlossenes Pseudonym am Anfang gewählt habe, sondern weil ich das wirklich für mich selbst gebraucht habe, um mich entfalten zu können und schreiben zu können. Also das hatte nicht mit irgendjemandem persönlich zu tun oder ja. Ich denke, das ist vielleicht nochmal, weil sich manche ja durchaus gefragt haben, warum ich nichts gesagt habe oder sich vielleicht auch für sich selbst fragen, warum ich nichts gesagt habe. Ich habe es wenigen gesagt. Ja. Und es war, ja, für mich eben wichtig.
Ja, es ist am Ende, ja, jeder hat unterschiedliche Gründe, Pseudonym zu wählen, offen oder geschlossen. Und von daher, ich glaube, eigentlich hat auch keiner irgendwie ein Recht darauf, weiß ich nicht, zu wissen, wer sich dahinter versteckt oder vielleicht auch zu erfahren, warum eigentlich. Ja, es ist immer eine persönliche Entscheidung. Da gibt es kein Regelwerk, wonach man geht. Von daher, ja, vielen Dank, dass du dich bei uns geoutet hast.
Mal gucken, wie es ankommt. Also ich bin sehr gespannt, ja.
Ich auch.
Also ich glaube, ich hätte diese persönliche, ich habe tatsächlich so ein kleines bisschen das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen, weil ich den manch einen eben schon kenne. Es ist noch was anderes, wenn ich niemanden im Genre gekannt hätte. Aber ich hatte zu vielen Privatkontakt. Was ich aber nicht gemacht habe und versucht habe zu vermeiden, war mit beiden Konten, also mit beiden Facebook-Profilen zum Beispiel, mit derselben Person zu schreiben. Das habe ich eigentlich nie gemacht. Also kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Jedenfalls nicht parallel laufend in irgendeiner Form. Das habe ich absolut vermieden. Und ich hatte, Julia ist zum Beispiel eine, Julia Frenkle, die Bescheid wusste, weil dass sich das so ergeben hat. Ich hatte angeboten, jemanden hinten mit reinzunehmen bei mir ins Buch, und dadurch, dass Julia und ich privat tatsächlich Kontakt haben, wäre das für mich eine ganz seltsame Sache gewesen. Sie hatte sich gemeldet und ich habe sie natürlich gerne hinten mit ins Buch reingenommen, aber das war der Punkt dann, an dem ich entschieden habe, es ihr zu sagen, damit sie dann nicht, ja, damit sie es nicht irgendwann eben durch irgendwen erfährt, sondern von mir. Wenn ich niemanden kennen würde, hätte ich ein anderes Gefühl.
Nicht durch irgendeinen Podcast.
Ja, durch einen Podcast, ja. Ich gehe eigentlich tatsächlich davon aus, dass zumindest viele eine Vermutung haben. Eine akkurate Vermutung. Ich bin natürlich nicht Jonah. Ich denke, das sollte an der Stelle klar sein. Aber ja. Aber ohne Jonah hätte ich nicht angefangen zu veröffentlichen.
Ja, dann vielen Dank, Noah, dass du bei uns warst, mit uns geplaudert hast. Es war sehr schön, und ja, auch wenn diese Folge jetzt endet, es wird auch noch einen kleinen dritten Teil geben, und zwar eine Lesung. Noah liest aus Der Mann seines Vaters, also würde ich sagen, bleibt unbedingt dran. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Interview und an den Fakten, und ja, hoffe, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und sage bis dahin, tschüssi.
Tschüss.
Ja, tschüss.